Halleluja. Preist dem Herrn, so stark Gott anzubeten. Und ich muss euch was sagen, ich habe ja jetzt oft mehr hinten gesessen, aber irgendwie, es stimmt doch, hier vorne ist die Salbung irgendwie stärker. Also, vielleicht überlege ich mir das dann doch wieder mehr vorne zu sitzen. Ich lade euch ein, das ist wirklich gut hier. Starke Engelpräsenz, ja, aber immer noch Plätze frei auch für dich. Halleluja. Ja, herzlich willkommen zum letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Heute haben wir einen besonderen Tag. Man nennt ihn auch Silvester oder auch Altjahrsabend. Altjahrsabend ist ein anderer Name für diesen letzten Tag des Jahres, den wir auch Silvester nennen. Silvester übrigens mit I und nicht mit Y, wie bei Sylvester Stallone. Genannt nach dem Papst Silvester dem Ersten, der von 314 bis 335 der Bischof in Rom war und an einem 31. Dezember starb. Jochen wurde am 31. Dezember geboren. Das ist ein guter Start. Altjahrsabend, das heißt, das Jahr wird alt, es kommt zum Ende. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und das ist immer wieder Zeit, mal zurückzuschauen auf die vergangenen Monate und zugleich vorauszuschauen auf die Zukunft. Das heißt, es ist Zeit für Dankbarkeit. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bei all den Schwierigkeiten, da gab es Siege neben den Niederlagen und viel, viel gute Erfahrungen. Aber auch Zeit für die Jahresplanung, für Visionen und für Träume. Mit Gott wollen wir Taten tun in 2024. Amen. Neues Jahr, neue Möglichkeiten, neue Herausforderungen, neue Goliaths, aber der gleiche Gott und sein starkes Wort. Ihr habt vor einigen Wochen eine Hilfe zur Reflexion über das Jahr beziehungsweise zur Planung für das Jahr gefunden. Das gibt's auf der Internetseite oder auch in der Jesushausgruppe Hilfen zur Jahresplanung. Und das könnt ihr benutzen und euch einige Fragen stellen, einige Entscheidungen treffen, um dann auch gezielt in das Jahr zu gehen. Denn ihr habt das sicher schon mal gehört, ein bekanntes Managementprinzip: wenn man kein Ziel hat, wird man genau das erreichen, nämlich keins. Von daher ist es gut, sich Ziele zu setzen. Und manchmal musst du auf den Mond zielen, um den Baum zu treffen. Also nicht so kleinlich denken, sondern groß denken und dann auch einen Etappensieg womöglich in diesem Jahr erreichen. Gut, unser tägliches Wort gibt er uns auch heute, auch an diesem letzten Tag des Jahres. Und das ist so gut, unser tägliches Wort gibt er uns heute. Und das Wort, was heute unser Ausgangspunkt ist, das ist ein Wort aus 2. Chronik 32, da steht in Vers 7 und 8: Seid stark und mutig, mit uns ist der Herr, unser Gott. Ich habe in der vergangenen Woche die Geschichte von Hiskia und von der Belagerung Jerusalems gelesen und auch von der Befreiung der Stadt. Und das ist schon eine ganz, ganz starke Geschichte. Was ist da passiert? Vielleicht schauen wir zunächst mal den König Hiskia an. Der König Hiskia, seine Geschichte, er war ja einer der Könige, der auf dem richtigen Weg war. Immer wieder lesen wir ja im Buch der Könige, und er wandelte in den Wegen seines Vaters und tat die gleichen schlechten Dinge und den Götzendienst. Er wandelte in dem Weg seines Vaters David und er schuf die Götzenstandbilder ab. Ja, das heißt, wir haben das Schlechte, wir haben das Gute, und Hiskia, preist dem Herrn, ist einer von diesen Lichtgestalten unter den Königen. Sein Sohn Manasse, der hat es dann genau wieder andersrum gemacht, bis er sich bekehrt hat. Und der Sohn von Manasse war dann diese große Lichtgestalt der Könige Josia, eine meiner Lieblingspersönlichkeiten im Alten Testament. Okay, zurück zu Hiskia. Seine Geschichte, es heißt von ihm, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er tat, was recht und gut und wahr in Gottes Augen war. Das ist ein starkes Zeugnis. Was hat er denn gemacht? Er hat den Tempel gereinigt und restauriert. Das sah aus wie Kraut und Rüben. Übrigens, okay, ich war heute in der Tontechnik und in der letzten Woche haben die Jungs und die Mädels restauriert und haben das richtig aufgeräumt. Unglaublich. Ich habe Daniel gefragt, was war da alles drin? Ja, das waren alles Sachen, die sich angesammelt haben. Das ist bei dir auf dem Dachboden und im Keller vielleicht genauso. Stellt euch vor, das war im Tempel Gottes so. Aber es wird gereinigt und restauriert. Er erneuert den Bund des Volkes mit Gott. Ja, er wusste, Das Wichtigste ist, dass wir mit Gott in Einheit zusammenwirken. Er stellt die Ordnung der davidischen Anbetung wieder her. Er feiert das Passafest, was lange versäumt worden war. Du fragst dich, wie konnte das passieren in der Geschichte des Volkes Israels, dass sie dieses wichtige Fest, die Befreiung aus der Sklaverei, vergessen? Aber so war es. Und er stellt das wieder her. Er beseitigt den Götzendienst und errichtet Vorratskammern zur Versorgung der Priester und Leviten ein. Der war nicht nur geistlich gut unterwegs, der war auch praktisch gut unterwegs. Das ist Hiskia. Er tat, was gut war in den Augen des Herrn. Bei jedem Werk, das er im Dienst für das Haus Gottes und im Gesetz begann, um seinen Gott zu suchen, handelte er mit ganzem Herzen. Hey, mit ganzem Herzen. Der hat es richtig aus Überzeugung gemacht. Und dann heißt es so im Nachsatz, und er hatte Gelingen. Aha, wenn du das tust, was auf Gottes Plan ist und tust von ganzem Herzen, weißt du was, dann hast du schon die Garantie. Dann weißt du, dass worum du bittest, dass du es empfangen hast, weil er es zugesagt hat. Also, das ist die Geschichte Hiskias, eine positive Gestalt. Er tat, was richtig ist in den Augen Gottes und Gott war mit ihm. Aber hier in 2. Chronik 32, da kommt eine Bedrohung auf ihn zu, und zwar die assyrische Bedrohung. Er sieht sich auf einmal bedroht durch den assyrischen Herrscher. Assyrien war das Weltreich, das das Nordreich Israels nach der Teilung des Königreiches nach Salomo eben schon erobert hatte. Das Nordreich war schon besiegt, seine Bewohner waren zerstreut. Und jetzt kehrte dieser Assyrer-Herrscher in die Region zurück und belagerte auch das Königreich von Juda oder das Südreich. Er bedrohte es ebenso und die Stadt Jerusalem war in Gefahr, auch belagert zu werden von Sanherib. Und durch den Propheten Jesaja sprach Gott zu dem Volk und die Menschen vertrauten dann ihrem Gott trotz der überwältigenden Bedrohung, trotz der geringen Chance, die war ja gleich null. Es war ein Heer wie das Sand am Meer, wie der Sand am Meer. Unglaublich viele, die dort auf dem Schlachtfeld auftauchen konnten, da hätten sie nicht bestehen können. Aber Gott befreit Juda durch ein Wunder, es ist ein erneutes Zeugnis für seine Macht über jede andere Herrschaft auf der Erde. Da haben wir vorhin gesungen, über alle Herrschaft, über alle Autorität bist du erhoben, Herr. Und hier war es so, ein weiteres Zeugnis, dass Gott in der Geschichte handelt und für sein Volk eintritt, das gilt bis heute. Aber was geschieht genau? Übrigens, Jesaja 37 wäre so ein Ergänzungskapitel zu 2. Chronik 32. Was hier in 2. Chronik 32 beschrieben wird, ist diese Geschichte. Nachdem Hiskia sein Werk treu zu Ende geführt hat, da fiel der Sanherib, der König von Assyrien, in Juda ein. Er belagerte die Festungsstädte und er versuchte auch, Jerusalem anzugreifen. Was macht der Hiskia? Es wird uns berichtet, was er tat. Er beriet sich mit seinen führenden Männern, mit den erfahrensten Kriegern, und sie machten einen Entschluss. Sie fassten einen Entschluss. Wir werden die Quellen, die Wasserquellen vor der Stadt verschütten. Und zu diesem Zweck holen sie ganz viele Männer zusammen, die den Bach, der durch das Land floss, und die Quellen verstopften. Denn sie sagten sich, warum sollen die Könige von Assyrien Wasser finden, wenn sie unsere Stadt belagern? Und dann begann Hiskia entschlossen damit, die beschädigten Stellen der Mauer zu reparieren. Auch wichtig. Er bereitet sich vor, die Belagerung naht. Okay, wir nehmen ihnen das Wasser weg. Warum sollen die Belagerer Wasser haben und wir in der Stadt am Ende trocken dasitzen? Dann beginnt er, die Mauern zu reparieren, Türme zu bauen, eine zweite Mauer zur ersten zusätzlich zu errichten. Und dann die Stützmauern in der Stadt Davids, der sogenannte Millo, den lässt er verstärken. Und auf seinen Befehl wurden große Mengen an Waffen und Schilder hergestellt. Das heißt, er rüstet sich zu, bereitet sich vor, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt. Und dann unterstellt er die ganze Stadtbevölkerung dem Befehl von Truppenführern und er ordnet eine Versammlung auf dem Platz vor dem Stadttor ein. Ganz interessant. Er spricht eindringlich zu dem Volk und er sagt, seid zuversichtlich und mutig. Habt keine Angst vor dem König von Assyrien oder seinem mächtigen Heer, das er bei sich hat. Denn auf unserer Seite steht eine weit größere Macht. Er hat nur Menschen auf seiner Seite, den Arm des Fleisches. Uns aber hilft der Herr, unser Gott, er kämpft für uns. Und das Volk vertraute den Worten von Hiskia, dem König von Juda. Halleluja. Vater, wir danken dir jetzt nochmal für dein Wort, das du damals gegeben hast und das du heute gegeben hast, auch für uns. Und wir danken dir, dass du uns lehrst, was uns heute nützlich ist. Amen. Und dann wird uns gesagt, die Feinde redeten gegen Gott. Und der Sanherib, der König der Assyrer, er schrieb sogar einen Brief, um den Herrn, den Gott Israels, zu verhöhnen. Sie redeten von dem Gott Jerusalems wie von den Göttern der Völker der Erde, die doch Machwerk von Menschenhänden sind. Das war ein Übergriff, der nicht ungeahndet bleiben kann. Und der König Hiskia und der Prophet Jesaja, sie beten deswegen und schreien zum Himmel um Hilfe. Da sandte der Herr einen Engel und rettete Hiskia und Jerusalem und seine Bewohner aus der Hand aller Feinde. Und er gab ihnen Frieden und Ruhe ringsumher. Ihr Lieben, zwei Entscheidungen, die der König Hiskia trifft. Als Hiskia mit der Perspektive konfrontiert ist, dass die Assyrer Jerusalem belagern, da trifft er zwei wichtige Entscheidungen. Das erste, er tut alles, was in seiner Macht steht, um sich auf das Worst-Case-Szenario, auf den schlimmsten Fall vorzubereiten. Er trifft Vorbereitung. Und das Zweite, er schreit zu Gott mit dem Propheten Jesaja. Das heißt, er vertraut Gott, dass er eingreift. Er tut alles, was in seiner Macht steht. Aber zugleich vertraut er Gott, weil er weiß, mit meiner Kraft ist nichts getan. Martin Luther im Lied, eine feste Burg, mit unserer Kraft ist nichts getan. Ja? Aber Gott, er ist derjenige, der die Macht hat, uns zu erretten. Und das war seine Strategie. Er sichert so, und er ist ein cleverer König, er sichert erstmal die Wasserversorgung außerhalb und innerhalb der Stadt. Okay? Ihr Lieben, wir müssen das verstehen. Damals gab es kein Wasserversorgungsnetz wie heute, was ganze Länder durchzieht, sondern die Städte wurden nahe von Wasserstellen errichtet. Natürliche Quellen waren die Ressourcen von Jerusalems Wasser. Und natürlich hat man noch in Zisternen was gesammelt, aber die natürlichen Quellen, das waren die Ressourcen des Lebens. Und auf eine geniale Weise verschließt der Hiskia die Quellen außerhalb der Stadt. Und er kanalisiert das Wasser durch unterirdische Tunnel in die Stadt hinein. Zwei Teams graben aufeinander zu. Die einen beginnen bei der Quelle Gihon und die anderen beginnen in der Stadt. Und so füllt sich der große Tank in Jerusalem immer mehr. Und draußen gibt es nichts für die Belagerer. Jerusalem hatte jetzt genug Wasser für eine Belagerungszeit. Das ist das eine, was er tat. Und dann lesen wir, er setzt Verantwortungspersonen ein, Verantwortliche über das Volk. Das finde ich interessant. Damit schafft er eine Kommunikationsstruktur. Wir denken an das Jethro-Prinzip. Setzt Leute ein, sagt Mose, über 10, über 50, über 100, ja, über ganze mehrere hundert. Das heißt, eine Struktur von Verantwortlichen für eine bestimmte Anzahl von Menschen. Damit schafft Hiskia eine Kommunikationsstruktur und er ermöglicht ein einheitliches Vorgehen. Niemand soll auf der Strecke bleiben, sondern sie sind alle eingebunden. Und dann spricht er zu der versammelten Volksgemeinschaft und er spricht ihnen Mut zu. Hey, er macht nicht den Feind größer, als er ist. Das ist auch groß genug. Müssen wir nicht größer machen, indem wir zu viel über ihn reden. Sondern er sagt, hey, mit ihm ist der Arm des Fleisches, das sind nur Menschen. Aber mit uns ist eine weitaus größere Macht. Und das ist nicht die Macht an Zahl, sondern es ist die Macht an Gewicht. Es ist das Gewicht der Gegenwart Gottes, was den Unterschied macht in der Waage, wer hier der Stärkere ist. Ihr Lieben, einer mit Gottes Gegenwart ist viel stärker als 100.000 ohne Gottes Gegenwart. Amen. Deshalb kann Martin Luther vom Reichstag stehen und sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Deshalb können Missionare hingehen und verfolgte Geschwister können bestehen, indem sie sagen, der Herr, er ist es und ihm halte ich die Treue. Ihr Lieben, einer mit Gottes Gegenwart überwindet. Halleluja. Und das schafft er hier. Er sagt den Leuten, seid zuversichtlich und mutig. Wir haben es eben schon gehört, ich sage es nochmal. Seid zuversichtlich und mutig, denn er sagt es auch zu dir und zu mir. Hab keine Angst. Hier heißt es, hab keine Angst vor dem König der Assyrer und dem mächtigen Heer, das er bei sich hat. Denn auf unserer Seite steht eine weitaus größere Macht. Er hat nur Menschen auf seiner Seite. Uns aber hilft der Herr, unser Gott, der kämpft für uns. Und das ist exakt das, was wir tun. Wenn wir in bedrohliche Situationen kommen, dann machen wir Folgendes. Unternimm alle denkbaren Schritte zur Problemlösung oder zur Verbesserung der Umstände. Alles, was du tun kannst, tu es. Das Zweite, befiehl Gott die Situation im Gebet an und vertraue ihm für die Lösung. Amen. Zwei Entscheidungen Hiskias, von denen wir lernen. Schauen wir uns den Sanherib an. Zwei Fehler Sanheribs, der König der Assyrer. Er macht zwei fatale Fehler. Aber schaut einen Augenblick auf seine Stimme. Die Stimme Sanheribs, das war eine Herausforderung für Hiskia. Und natürlich ist seine Stimme auch eine Herausforderung für uns. Sanherib ist der menschliche Gegenspieler von Hiskia. Er spricht Drohungen aus. Er zeigt ein großtuerisches Gehabe. Siehe, was und wen ich alles schon überwunden habe als Heerführer. Kein Gott irgendeines Volkes kann mir widerstehen. Wer seid ihr? Wer ist euer Gott? Großtuerisch. Ja. Wie Goliath spottet er dem Bundesgott Israels und spricht sich damit selbst das Gericht. Sanheribs Stimme in einem übertragenen Sinn spricht sie auch heute. Und sie spricht gegen alles, was Gott heilig und wertvoll ist. Sie spricht heute gegen die menschliche Identität als Mann und Frau. Sie spricht gegen den Wert von Familie, von Nation und von Sprachgemeinschaft. Sie spricht gegen die Würde des Menschen als Ebenbild Gottes, als Person und nicht als Maschine. Lasst euch das nicht einreden, dass der Mensch nur den Wert von 3,50 Euro hätte, wenn er alle Chemikalien zusammenrechnet. Was für ein Stuss. Der Mensch ist unbezahlbar. Er ist im Ebenbild Gottes gemacht. Amen. So manipulativ, so dominant und so kontrollierend die Stimme Sanheribs rüberkommt, wenn ihr das Kapitel mal lest, dann merkt ihr das. So sehr sie versucht, auch unsere Gesellschaft heute in ihr Schema hineinzupressen. In den letzten Jahren haben wir das ganz besonders stark gemerkt. Wenn du nicht Mainline-Thinking bist, dann bist du ein Outlaw. Ja, und das sind Dinge, die sind nicht gut. Wir müssen dennoch nicht eingeschüchtert werden, wenn wir wie Hiskia mit den Augen des Glaubens in die Zukunft schauen. Denn das ist das, was er gemacht hat. Ihr Lieben, es gibt so viele Trends heute, über die man sprechen könnte. Megatrends. Ganz wichtige Themen auch. Gibt auch gute Sachen, die man dazu lesen kann. Alles wichtig. Und vieles davon kommt oft bedrohlich bei uns an. Es ist wichtig, dass wir lernen, damit vernünftig umzugehen. Und der erste Schritt ist immer, dass wir sehen, hey, ganz egal, was Menschen auch missbrauchen an Möglichkeiten oder missbrauchen können als Möglichkeiten. Wir sind auf der Seite Gottes. Und Gott ist immer für uns. Der Himmel arbeitet immer für uns. Und er wird Auswege haben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja, er wird Schutzräume schaffen. Er wird Versorgungsräume schaffen, wo wir denken, wo soll das herkommen? Amen. Also, wenn Sanheribs Stimme dich einschüchtert, erstens, denke daran, dass der Himmel für dich ist. Gott ist immer für dich. Und zweitens, schaue mit den Augen des Glaubens in die Zukunft. Wir haben so ein Lied, da heißt es immer, ich sehe noch den Berg, du siehst schon den Weg. Ich sehe noch das Kreuz, du siehst schon das leere Grab. Ja, ich sehe noch die Nacht, aber der Tag, ich sehe noch die Nacht, für ihn hat der Tag schon angebrochen oder wie auch immer. Gutes Lied. Der englische Text gefällt mir besser als der deutsche, aber der ist auch gut, ja. Wir singen ihn mit Überzeugung. Halleluja. Sehen, wie Gott sieht. Die Dinge so sehen, wie er sie sieht. Und das bringt eine ganz andere Lebensqualität. Hiskia konnte mit den Augen des Glaubens sehen, mit anderen Augen. Die Anzahl der Gegner bedeutete nichts, solange er nur selbst auf der Seite Gottes stand. Ja? Wer von euch glaubt, dass Gott die absolute Nummer eins ist? Okay. Kommst du in irgendeiner Weise an die Eins heran? Also würdest du zugeben, dass du eine Null bist? Okay. Was passiert, wenn die Null sich hinter der Eins einreiht? Halleluja. Ja? Hey, Jesus, die Nummer Eins. Du die Null, ich die Null, wir alle eine Null. Was für eine starke Zahl. Leute, Halleluja. Okay. Gut. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, die Anzahl der Gegner bedeutet nichts, solange wir auf der Seite Gottes stehen. Denn der Sieg kommt nicht durch Heer oder Kraft. Das ist so ein Wortkombination, die im Propheten Sacharja verwendet wird. Nicht durch Heer oder Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist. Heer oder Kraft bedeutet nicht durch Menschenweisheit, nicht durch beste militärische Power. All das wird in der Bibel als Arm des Fleisches bezeichnet. Ja, auch wieder so ein sprachliches Bild, der Arm des Fleisches, die menschliche Kraft. Das heißt nichts anderes als das sich verlassen auf eigene Stärke, auf eigenes Vermögen. Und das ist nichts anderes als dieses gottlose, gnadenlose Ringen und Machen und Tun, das unter einem Fluch der Fruchtlosigkeit steht. Und da sehen wir zwei Wege für uns. Zwei Wege für dich und für mich. Der erste Weg wird beschrieben bei Jeremia. Er sagt, so spricht der Herr, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn abweicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen das Gute, das kommt. An den dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Puh, keine gute Perspektive, oder? Ich denke, es ist kein Weg, den wir wählen. Oder möchte jemand diesen Weg wählen? Um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Ich glaube, du hast genug davon gespürt bisher schon. Den Weg wollen wir nicht. Aber es gibt einen zweiten Weg. Gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das Gegenbild finden wir im Psalm 1. Da wird das gleiche, fast der gleiche Wortlaut nochmal gebraucht, um zu beschreiben, wie es den Menschen geht, die Gott vertrauen. Sie sind wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, die Früchte bringen. Dieser Baum bringt Früchte zu seiner Zeit. Und von Josua wird ja das Gleiche gesagt, also Gott spricht Josua das Gleiche zu, wenn du in dem Wort Gottes drin bleibst und dich damit beschäftigst, wirst du aufblühen und erfolgreich sein. Und weil das so ist, kann der Hiskia zuversichtlich ermutigen. Er stand ohne Zweifel fest an Gottes Seite. Und deshalb kann er sagen, seid zuversichtlich und mutig, habt keine Angst. Zwei Wege. Der eine Weg ist, wir vertrauen auf unsere eigene Weisheit und Stärke. Ich sage ja nichts gegen unsere Erfahrung, die ist ja nützlich. Ich hoffe, dass wir alle die Erfahrung, die wir bisher machen durften in unserem Leben, auch die Kompetenzen, die wir erlernt haben, dass wir dafür dankbar sind. Geht ja nicht darum, das zu verwerfen, das ist alles kostbar und wertvoll und Gott hat uns das gegeben. Aber es gibt Situationen, wo diese Dinge uns nicht helfen können. Die sind gut. Und im Alltag sind sie brauchbar. Aber es gibt Dinge, da helfen sie uns nicht. Und immer sollten wir auch anerkennen, dass all das von Gott geschenkt worden ist. Und deshalb bleiben wir in dieser freiwilligen Abhängigkeit von ihm, bei all dem, was wir vielleicht drauf haben. Okay? Wenn Gott auf das, was wir drauf haben, seinen Segen legt, na, dann wird aber richtig die Post abgehen. Deshalb, wir haben keine andere Wahl, als diesen Weg zu wählen, unser Vertrauen auf Gott zu setzen und mit den Augen des Glaubens zu sehen. Und da sind wir beim wichtigen Punkt. Die Herausforderung für die Zukunft, für 2024 zum Beispiel, besteht darin, mit den Augen des Glaubens zu sehen. Lass uns darüber noch einen Moment nachdenken. Wenn du dieses Stichwort hörst, mit den Augen des Glaubens sehen, woran denkst du dann? Vielleicht denkst du auch an das Beispiel von Elias Dienern. Die Stadt war belagert von feindlichen Heeren und der Diener ist voller Sorge, der sieht nur diese Herrscher. Und Elisa betet, ach Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sieht, wie es wirklich aussieht. Und dann darf er einen Blick in die unsichtbare Welt hineintun und er sieht leuchtende Gestalten, feurige Wagen rund um des Feindes her. Und das ist diese wunderbare Begebenheit, ich liebe ja solche Kriege. Da wird ein ganzes Heer erstmal mit Blindheit geschlagen, in Gefangenschaft geführt, dann werden die Augen wieder geöffnet, dann kriegen sie was zu essen und dann werden sie nach Hause geschickt. Ihr Lieben, wenn das doch heute möglich wäre, wenn das doch heute möglich wäre. Herr, öffne seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Sehen hinein in das Unsichtbare. Sehen mit den Augen des Glaubens. Es gibt ein anderes Beispiel, was ich ganz interessant finde, und zwar, das betrifft Abraham. Als Abraham sich entscheiden muss, welches Land er besiedelt, es gab so eine Auseinandersetzung zwischen ihm und seinem Neffen Lot. Die Herden waren sehr groß geworden und sie mussten sich überlegen, wir teilen uns jetzt. Und Abraham sagt Lot, hey Lot, schau mal, hier ist das Land. Wenn du nach rechts siehst, dann gehe ich nach links. Wenn du nach links gehen möchtest, dann gehe ich nach rechts. Bitte entscheide du. Das heißt, Abraham ist sehr großzügig und er sagt, hey komm, das Land ist groß genug. Wohin du willst, geh hin, ich nehme die andere Seite. Gleich im Kapitel, ein paar Verse später, hat Abraham eine Begegnung mit Gott und Gott sagt, hey Abraham, schau mal in die Runde. Das ganze Land will ich dir geben. Als er sich mit Lot unterhält, da denkt er menschlich. Und dass Gott ihm das Land zeigt, das sieht er mit den Augen des Glaubens. Das ganze Land gebe ich dir. Gottes Vision für dich und für mich ist immer größer als unsere begrenzte Vorstellung. Lass uns mit den Augen des Glaubens sehen. Abrahams Erbland war eine Verheißung und ein Auftrag. Es gibt noch eine Bibelstelle, wo von dem Aufschauen und dem Hinschauen die Rede ist. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seht doch mal hin. Die Felder sind reif zur Ernte. Aber Jesus hat nicht nur vordergründig die Felder gesehen, wo gerade Ähren gereift sind oder was auch immer da gewachsen ist, sondern er hat die geistliche Ernte gesehen, das geistliche Erntefeld. Und er sagt den Jüngern, hey, schaut mal genau hin, die Ernte ist reif. Die Menschen sind offener, als du denkst. Geh hin, verkündig das Evangelium. Es ist alles vorbereitet, ja. Das Evangelium hat die Kraft der Errettung. Halleluja. Du musst die Leute nicht erretten. Du musst sie nicht bekneten. Sag ihnen die gute Nachricht. Muss ich mir selber immer wieder sagen. Das Wort hat die Kraft. Das ist der Weg. Und die weltweite Ernte, auch das ist Verheißung und Auftrag. Lasst uns mit Augen des Glaubens sehen. Was sehen wir, wenn wir Deutschland heute sehen? Es gab eine Umfrage, hat man festgestellt, dass die Kirchenaustritte immer mehr zunehmen. Und dass auch immer weniger Leute was mit Weihnachten oder so zu tun haben. War eine Umfrage jetzt in der Vorweihnachtszeit. Auf der anderen Seite hat man aber festgestellt, dass die Menschen, die in irgendeiner Weise einen Glaubensbezug haben und auch ein Weihnachtsfest feiern und andere christliche Feiertage, dass diese Menschen optimistischer in die Zukunft blicken. Ist doch interessant. Wie sehen wir unser Land? Sehen wir nur die Gleichgültigkeit, die vermeintliche Gleichgültigkeit? Oder sehen wir das hungrige Herz in den Menschen? die alles Mögliche anstellen würden, um glücklich zu werden. Genau wie du früher, als du noch ohne Jesus unterwegs warst. Genauso wie ich. Ich habe alles getan, um glücklich zu werden. Zum Glück hat Gott mich vor manchen Irrwegen bewahrt. Einige habe ich wahrgenommen, bin aber Gott sei Dank rausgekommen. Ja? Die Menschen sind suchend. Und Gott hat die Antwort. Die Ernte ist reif. Lasst uns unsere Arbeitskollegen, unsere Mitstudenten, die Kommilitonen, die Kollegen, die Freunde, die Familienmitglieder, die nichts vom Glauben hören wollen, lasst sie uns mit Augen des Glaubens sehen. Lasst sie uns sehen, wie sie sich verhalten, wenn sie Jesus kennengelernt haben. Wirst du ihnen anders begegnen? Ja, wirst du nicht denken, ah, jetzt muss ich mich wieder dahinsetzen an den Kaffeetisch und die sind alle so zu und so hart. Hey, stell dir vor, wie sie wären, wenn sie Jesus schon kennen. Wird deine Haltung verändern und die Atmosphäre beim Kaffeetisch auch. Mit den Augen des Glaubens sehen. Glaube sie das, was nicht oder noch nicht sichtbar ist. Glaube sie das, was allem Sichtbaren zugrunde liegt und hinter den Erscheinungen steht. Und das, was hinter dem steht, was sichtbar ist, ist Gott und sein Wort. Da sind wir beim interessanten Punkt. Du sagst vielleicht, das ist alles schön und gut, aber ich sehe nicht. Kannst du noch so viel in mich drängen? Ich sehe das irgendwie nicht. Gute Nachricht, es gibt Augensalbe. Offenbarung Kapitel 3, Vers 18. Im Brief an die Gemeinde in Laodicea heißt es, es gibt Augensalbe für dich. Göttliche Augensalbe. Jetzt fragst du dich ja, was ist denn jetzt die göttliche Augensalbe? Ist das jetzt, dass jemand für mich betet und irgendwie was anrührt? Vielleicht noch vielleicht mit Weihrauch anrührt und mit Salböl anrührt und das dann auf meine Augen schmiert. Das ist nicht göttliche Augensalbe. Das ist vielleicht ein Kontaktpunkt fürs Heilungsgebet, aber das ist nicht göttliche Augensalbe. Göttliche Augensalbe ist Folgendes. Ihr werdet es merken, wenn ich euch die Anwendung vorlese. Es gibt das Rezept, wie wendet man die göttliche Augensalbe an? Folgendermaßen. Mein Kind, achte auf meine Worte, neige dein Ohr meinen Reden zu. Lass sie nicht von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für den ganzen Leib. Mehr als alles, was man behütet, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was ist die Augensalbe? Was ist das, was du auf deine Augen legst, was du nicht von deinen Augen weichen lässt, im Bild gesprochen? Es ist Gottes Wort. Das ist die Augensalbe des Himmels. Es ist sein Wort der Wahrheit. Es ist das Wort, das wir heute sprechen. Es ist das Wort, das wir heute singen. Es ist das Wort, das wir verkündigen. Und gerade in diesem Augenblick verabreicht dir der Heilige Geist Augensalbe, dass du mit dem Herzen glaubensvoll sehen lernst. Neu sehen lernst. Amen. Glaube lässt uns über den Horizont hinausschauen. Das ist doch stark. Über den Horizont hinaus. Oh, ich sehe nur das feindliche Heer. Herr, öffne ihm die Augen. Schwupps, feurige Wagen über den Horizont hinaus. Oh, riesiges Problem kommt auf mich zu, Mitte Januar. Wie soll das werden? Horizont. Aha, wirf alle deine Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für dich. Ah, ich sehe die Lösung. Weiß noch nicht, welchen Kanal Gott benutzt, aber er ist die Quelle und die Hilfe kommt. Augensalbe ist das Wort. Und dadurch schauen wir über den Horizont hinaus. Wir sind oft kurzsichtig. Ja? Die Augensalbe ist etwas gegen unsere Kurzsichtigkeit. Die Kurzsichtigkeit, im Sichtbaren verhaftet zu bleiben. Du siehst, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ja? Aber wir dürfen über das hinausschauen, über den Horizont rüberweg. Da war mal ein protestantischer Bibelübersetzer, der hat in der Südsee an der Bibelübersetzung gearbeitet und er suchte dann ein passendes Wort für in der eingeborenen Sprache für Hoffnung. Hoffnung ist ja eng verwandt mit Glauben. Ne? Und kam nicht drauf. Und dann ist was ganz Tragisches passiert. Das neugeborene Kind von dem Missionar war gestorben. Und bei der Beerdigung war jetzt nicht die Verzweiflung da und doch irgendwie so eine hoffnungsvolle Atmosphäre. Und daraufhin sagt der Mann, mit dem der Bibelübersetzer gearbeitet hat, an der Sprache, ich weiß jetzt, warum ihr so Hoffnung habt, weil ihr habt die Hoffnung, dass ihr euch wiederseht. Und da wusste der Bibelübersetzer, wie er Hoffnung übersetzt, nämlich über den Horizont schauen. Ja? Der Bibelübersetzer sagt, ihr schaut über den Horizont. Und das ist der Punkt. Ihr Lieben, unser Fazit, der Herr segnet unseren Eingang und Ausgang. Die Geschichte von Hiskia aus 2. Chronik 32, die will uns ermutigen, dass wir im Jahr 2024 mit Gott rechnen. Dass wir ihm vertrauen mehr als je zuvor. Und das wird nötig sein. Ja? Hiskias Story will uns ermutigen, über das unmittelbare, sichtbare unseres begrenzten Horizontes hinauszuschauen. Es ist ja interessant, zu Beginn des Jahres, können die nächste Folie einlegen, zu Beginn des Jahres haben wir ja eine Jahreslosung gezogen. Und zwar, das war ja ein Jahr, das unter dem Stichwort stand, überfließender Segen und Turbulenzen. Und die Jahreslosung für uns war, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Ja, und ich meine, ihr Lieben, das war ein Jahr voller Turbulenzen, aber auch voller Segen. Und am Ende des Jahres zum Wechsel in ein neues Jahr, für das wir mehr Turbulenzen erwarten müssen, aber auch eine Intensivierung vom Wirken des Heiligen Geistes und eine starke geistliche Verdichtung, übernatürliche Präsenz. Wo wir das erwarten, das steht am Jahreswechsel heute am Altjahrsabend ein anderes Wort, nämlich 2. Chronik 32. Seid zuversichtlich und mutig, hab keine Angst, denn der Herr ist mit uns. Ihr Lieben, der Herr ist mit dir. Der Herr segnet den Ausgang und den Eingang. Ich möchte euch einladen, dass ihr bewusst dieses Jahr mit Gott abschließt. Es gab viele gute Dinge, die geschehen sind. Es gab schlechte Dinge, die geschehen sind. Manches ist zum Abschluss gekommen, manches ist noch offen. Bitte, lass diesen Tag nicht zu Ende gehen und dieses Jahr, bevor du das nicht in Gottes Hände gegeben hast. Du sagst, Herr, es tut mir leid, so viele Dinge sind nicht zum Punkt gekommen. Da bin ich zu kurz gekommen, wie man oft so sagt. Gib es ab. Und dann entscheide dich mit ihm, das neue Jahr zu beginnen. Der Herr segnet deinen Ausgang und er segnet deinen Eingang. Und er selbst ist dieser Segen in Person. Das ist das Gute. Er selbst ist dieser Segen. Wir sprachen heute Morgen beim Frühgebet über den aaronitischen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir strahlen. Sei dir gnädig, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Was ist der Segen, um den es geht? Der Segen ist die bleibende Gegenwart Gottes in uns und unter uns. Das ist der Segen. Und das steht auch jetzt in dieser Zeit des Jahreswechsels oben an. Ich möchte euch einladen, dass wir ein gemeinsames Bekenntnis machen. Bitte, seid so gut und steht auch ruhig auf. Und wir werden dieses Bekenntnis gleich miteinander sprechen und in Anschluss daran werden wir auch das Abendmahl feiern. Das heißt, die Musiker können dann auch nach vorn kommen. Und wir wollen bewusst hineintreten in den Raum seiner Gegenwart. Lasst uns miteinander dieses Wort proklamieren. Ich bin zuversichtlich und mutig. Nochmal. Ich habe keine Angst und fürchte mich nicht. Denn auf meiner Seite steht immer eine weitaus größere Macht. Der Himmel arbeitet für mich. Der Herr, mein Gott, ist meine Hilfe. Er kämpft für mich und ich vertraue. Halleluja. Vater, wir danken dir, Wir danken dir für deine wunderbare Zusage. Und wir danken dir für das vergangene Jahr. Und wir danken dir für das neue Jahr, das bald beginnt. Und in diesen Übergang treten wir hinein, bewusst in diesen Raum deiner Nähe und deiner Gegenwart. Halleluja. Lass uns ein Lied spielen und dann werden wir zum Abendmahl übergehen. Ich werde da noch kurz was zum Abendmahl sagen. Halleluja. In diesen Augenblicken, wo wir dieses Lied singen, schließ Frieden mit dem alten Jahr. Gib all das an Gott ab, was dir anhängt. Es ist Zeit, eine neue Seite aufzuschlagen. Halleluja. Denn der Herr ist da. Halleluja. Halleluja. Halleluja.